Lehre, die grundlegend falsch ist. Niemand wird doch durch die Taufe ein Kind Gottes. Niemand. Ein Christ sind wir doch nur dann, wenn unser Leben wirklich ganz dem Herrn Jesus gehört. Hundertprozentig. Und dass wir unser Leben nach der Grammatik Jesu schreiben, dann sind wir Christ. Und das kann man doch prüfen. Das kann man doch sehen. Alles andere fällt durch. Das sagt der Jesus hier. Selbst bei frommer Rede. Und das wollen wir uns wirklich hier von dem Herrn Jesus selbst sagen lassen. Dass wir erkennen, dass unser Leben eine Korrektur braucht. Eine entscheidende, nicht nur eine kleine Wende. Dass wir sagen so, naja, gut, 3% Kurs, Weichrichtung ändern, dann stimmt die Sache wieder. Keineswegs. 180 Grad Wende sind erforderlich. Damit wir auf den richtigen Kurs kommen, damit wir im letzten Gericht Gottes durchkommen und dort bestehen. Darum machen wir ja auch diese Vorträge. Ich könnte doch heute Abend zu Hause sitzen, auch im Garten in der Sonne sitzen. Aber diese Botschaft ist so wichtig, so grundlegend wichtig für uns alle. Und darum sage ich mir, es lohnt sich, damit hinauszugehen, um Menschen zu helfen mit der Botschaft. Ich habe mich so riesig gefreut, dass wir gestern da fast den ganzen Raum voll hatten mit Leuten, die dem Leben eine Kurskorrektur geben wollten. Die sagten, ich habe erkannt, wie ich lebe. Mein Leben hat eine falsche Grammatik. Das soll anders werden. Wir haben gebetet und haben dem Herrn Jesus uns das Leben abgegeben. So ist richtig. Wunderbar. Wenn das erkannt wird, dass diese Kurskorrektur nötig ist und dass das geschehen kann im Hier und Heute, im Jetzt, in der Zeit. Diese Kurskorrektur ist nur möglich auf der Zeitachse. Wenn wir die Zeitachse verlassen haben, ist nichts mehr möglich. Dann sind alle Würfel gefallen. Das sagt uns die Bibel. Wir bekommen kein zweites Leben angeboten. Nicht so, wie es uns die Hinduisten und ich weiß nicht, wer das alles noch uns erzählt, dass wir wiedergeboren werden in einem neuen Leben. Und dann gibt es auch Leute, die das im Fernsehen propagieren und sagen, ja, ich war früher mal Fürst gewesen oder Kaiser oder König und sonst was. Das sind alles Lügner, die uns verführen. Nie haben die das erlebt und nie werden sie das erleben. Die Bibel sagt, wir gehen ein einziges Mal durch dieses Leben und danach kommt das Gericht. Dann werden wir beurteilt. Und wenn wir nicht ganz hundertprozentig zu Jesus gehören, dann fallen wir durch. Aber ich will das andere auch sagen, wunderbar, wenn wir uns auf die Seite Jesu gestellt haben, dann haben wir die größte und schönste und beste Zukunft vor uns. Wunderbar, das gilt auch. Und es gilt die Einladung, dass wir kommen und dass wir in diese Richtung marschieren. Das ist das Großartige. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Dass wir dorthin kommen. In dem Psalm 90 haben wir vorhin gehört, dass wir klug werden, wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen. Das wird unserem Leben eine neue Grammatik geben. Da war einer, der war gerade 100 Jahre alt geworden. In einem Dorf. Und nun kamen alle Leute hin, dort, wer Rang und Namen hatte, der Bürgermeister, der Vorsitzende von der Feuerwehr, der Vorsitzende vom Gesangverein, alle waren sie da. Und sie wollten nun überlegen, wie man dieses Fest würdig begeht. Und sie haben dann den alten Herrn besucht und haben gefragt, was er sich wünscht. Der Gesangverein, welche Lieder wollen wir singen? Der Bürgermeister, was soll in der Rede vorkommen? Was möchte er gerne hören? Und so weiter. Und dann sagt dieser alte Mann Folgendes. Er sagt, wisst ihr, ihr könnt singen, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Alles, was ihr sagt, ist in Ordnung. Ich freue mich über alles. Nur eins, das verbiete ich euch. Das dürft ihr auf keinen Fall erwähnen. Nämlich den Tod. Ist das nicht schrecklich? Hier steht jemand an der Schwelle des Todes und will nichts davon hören, dass er sterben muss. Der kann morgen schon tot sein. Bei dem Alter ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und er geht unvorbereitet in die Ewigkeit. Sein Leben mit völlig falscher Grammatik geschrieben. Der fällt durch, sagt die Bibel. Wie kann man so dumm sein? Und darum sagt die Bibel, dass wir klug werden, wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen. Das macht uns wirklich klug. Ich komme zum dritten Aspekt der Zeit. Das ist die Semantik, der gedankliche Inhalt. Wie füllen wir unsere Zeit an? Mit welchen Gedanken? Welche Gedanken sind vorherrschend in unserem Leben? Das können wir alle prüfen. Was bewegt uns am meisten? Was bringt uns so richtig in Bewegung? Welche Gedanken? Was müssen wir lesen? Was muss auf uns zukommen? Und da meint die Bibel hier, dass wir unsere Gedanken füllen sollen mit den Ideen Gottes. Der Psalmist, der dort schreibt im Psalm 31, Vers 16, hat das auf den Punkt gebracht mit diesem einen kurzen Satz. Er sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Wunderbar, wenn einer das sagen kann. Meine ganze Zeit, alles, mein Leben steht in deiner Hand, Herr, du weißt das. Morgens, wenn ich aufwache, der erste Gedanke ist bei dir. Im Gebet rufe ich dich an. Und dann nenne ich dir die Probleme meines Tages und ich gehe durch den Tag mit dir. Es ist wunderbar, was man erlebt. Ich habe viele Sitzungen, wo ich hingehen muss. Und ich weiß nicht, wie das ausgeht. Vorher bete ich. Auf dem Weg noch hin, auf dem Flur oder wohin, sage ich, Herr, gehe mit in diese Sitzung. Ich brauche deine Hilfe dabei. Ich brauche dich im Alltag, nicht am Sonntag, natürlich auch am Sonntag. Aber im Alltag, in jeder Phase brauche ich meinen Herrn. Ich kann gar nicht mehr leben ohne diesen Herrn, weil ich ihn überall brauche. So ist ein Leben mit dem Herrn, dass ich sagen kann, meine Zeit steht in deinen Händen. Auch dieser Abend steht in seiner Hand. Wir waren vorher zusammengekommen zum Gebet und haben gesagt, Herr, diesen Abend legen wir in deine Hände, nicht in unsere Hand, in seine Hand. Dann ist der Abend gut aufgehoben, sonst ist alles daneben. Darauf kommt es an, dass wir von ihm leben, mit ihm leben und auch durch dieses Leben mit ihm gehen. Dann können wir sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Es gibt Menschen, die haben eine völlig falsche Semantik. Die füllen den Inhalt ihrer Zeit völlig falsch. Von solchen ist auch, die Rede in der Bibel. Im Psalm 90 steht das, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Ist das nicht schrecklich? Wenn das die Bilanz ist, die Jahre vergehen ein Jahr nach dem anderen, aber wie ein Geschwätz geht das dahin, wertlos. Alle möglichen Illustrierten vielleicht gelesen, allen möglichen Schund durchgeackert. Wertlos, hat für die Seele keine Bedeutung, für die Ewigkeit völlig bedeutungslos. Nichts dergleichen, wie ein Geschwätz die Zeit verbracht. Schlimm, wenn das so ist, das wird uns hier gesagt. Oder in Römer 1, Vers 21 steht, sie haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ein Herz ist verfinstert, wenn es sich dem Nichtigen zuwendet. Das können ganz tolle Sachen sein, wo man sagt, wunderbar, was ich da alles habe, was ich da gesammelt habe, eine Riesensammlung von dem und jenem, man kann ja alles sammeln. Meine Frau sagt auch, ich sammle zu viel Papier. Ich hatte so recht, ne? Lacht sie da. Nicht? Aber das ist nun mal meine Leidenschaft. Ich sammle alles Mögliche, alle möglichen Artikel, die ich gebrauchen kann, Informationen, die ich verwenden kann, wo ich sehe, was Menschen denken. Wenn ich zu Menschen reden will, muss ich wissen, was Menschen denken können. Das ist wichtig dabei. Darum tue ich das vielleicht. Aber nicht? Das sagt uns die Bibel, dass wir uns nicht dem Nichtigen zuwenden, sondern dem Entscheidenden zuwenden, dass wir unser Leben füllen mit den Gedanken Gottes. Das wird uns hier so deutlich vor Augen geführt. Ich komme zum vierten Aspekt der Zeit, das ist die Pragmatik, das Handeln, das Tun. In der Zeit kommt es darauf an, dass wir was tun. Das Handeln in der Zeit. In Prediger 9, Vers 10 steht ein wunderbares Wort. Das könnte eigentlich in jedem Büro, an jedem Arbeitsplatz stehen. In jedem Kuhstall, an jeder Ecke, wo Maurer arbeiten, überall könnte das stehen. Da steht nämlich, alles, was dir von Handen kommt zu tun, das tue frisch. Denn bei den Toten, dahin du fährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunft noch Weisheit. Tue frisch. Da brauchten wir keine Motivationsseminare, die teuer sind, wo man die Leute hinschickt, damit sie aufgepäppelt werden, um wieder neuen Schwung kriegen, hält dann nur 3 Tage vor, dann ist doch wieder der alte Trott. Nicht? Und hier die Bibel sagt, tue frisch und tue im Namen Jesu. Alles können wir im Namen Jesu tun. Wie Luther sagt, auch den Kuhstall ausmisten. Wenn die Magd den Kuhstall ausmistet, das im Namen Jesu tun. Alles. Die Hausfrauen, die Spülmaschine einstecken, das Brot schneiden, alles im Namen Jesu. Das sagt Gott. In seinen Gedanken, dass wir sagen, Anteil am Reiche Gottes. Alles dürfen wir tun im Namen Jesu. So steht es im Kolosserbrief. Und der Jesus sagte in der Bergpredigt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Es kommt auf das Tun an. Wir könnten 1000 Vorträge hören und 7000 Predigten und würden doch verloren gehen. Warum? Wenn wir das nicht tun, was gesagt wird. Der Jesus hat das in diese knappe Formel gebracht. Tut das, was ich euch sage. Das ist der Punkt. Tut, was er gesagt hat. Und im Gericht sagt er uns schon voraus, was er sagen wird. In Matthäus 25, Vers 40 sagt er, was ihr, und jetzt ergänze ich den biblischen Text, in der Zeit eures Lebens, und das ist damit gemeint, getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Getan, nicht gedacht an irgendjemand, sondern ihr habt getan. Das wird der Maßstab sein im Gericht. Im Gericht werden wir beurteilt werden nach unserem Tun, auch nach dem, was wir nicht getan haben. Ich muss sagen, ich erschrecke oft immer, wo ich erkenne, dass ich Dinge, die ich hätte tun sollen, nicht getan habe. Das ist oft schlimmer noch als das, was man getan hat an Verkehrtem. Dass wir erkennen, ich hätte eigentlich das tun sollen. Irgendeine Sache, die nötig war, die dran war und habe es doch nicht getan. Und das macht mir oft Not, dass man das nicht tut. In der Bibel werden uns auch Menschen vorgeführt, die das Gegenteil von dem tun, was wir tun sollten. In Sprüche 12, Vers 11 steht, wer aber unnötigen Sachen nachgeht, der ist ein Narr. Mit wie viel unnötigen Sachen können wir uns beschäftigen? Der ist ein Narr, sagt die Bibel, der das tut. Der Dinge, sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt, die gar nicht lebensnotwendig sind und die mit der Ewigkeit nichts zu tun haben. Das ist wertlos. Und als der Jesus eine Gruppe von Menschen dort stehen sieht, die so in den Tag hineinlebten, da sagte er, was steht ihr den ganzen Tag müßig? Er hat sie gleich engagiert. Kommt rein, arbeitet in meinen Weinberg. Es gibt viel zu tun. Im Reiche Gottes gibt es so viel zu tun, dass wir nie fertig werden. Ich habe so viele Pläne, die ich gar nicht ausführen kann in meinem Leben. So viel Arbeit bekommt man, wenn man zu Jesus kommt. Der Jesus hat nur Leute, die Arbeit haben. Keine Arbeitslosen. Das ist nicht seine Sache. Er engagiert uns, er setzt uns ein und es macht Freude, an seinem Werk mitzuwirken. Und so wollen wir uns Mut machen an diesem Abend, dass wir an die Arbeit gehen. Ja, nun fragen wir vielleicht, was sollen wir dann tun? Was ist dann dran? Und das will ich mal an einem Beispiel deutlich machen, woran wir alle erkennen können, dass wir einen Kopf haben und mit dem nachdenken können. Das tun wir doch in allen täglichen Dingen auch. Warum nicht auch im Reiche Gottes? Da war in Afrika eine Frau gewesen, 70 Jahre alt, und sie war blind. Außerdem war sie noch Analphabetin. Nun, was kann so eine Frau tun? Ich glaube, wir würden ihr nicht eine allzu große Chance geben. Und wir würden uns, wenn wir uns selbst einschätzen und vergleichen, würden wir sagen, ja, wir haben es viel, viel besser. Wir können sehen, wir sind jünger vielleicht. Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wir können lesen und schreiben. Was können wir alles tun? Und diese Frau hatte das alles nicht. Aber sie hatte eine Idee. Sie hat gesagt, mein Leben gehört dem Herrn Jesus. Und ich werde an die Arbeit gehen. Da hat sie sich überlegt, was sie tut. In dem afrikanischen Land, in dem sie lebte, war Französisch die Sprache, die Amtssprache. Natürlich sprach man auch andere Dialekte dort, aber das war die Amtssprache. Und so hat sie sich eine französische Bibel gekauft. Sie ging mit dieser Bibel zum Missionar hin und sagte, Missionar, schlage mir doch mal in dieser Bibel auf die Stelle Johannes 3, Vers 16 und nimm einen roten Stift und male diese Stelle an. Da denkt der, die kann nicht lesen, was soll das? Naja, aber gut, ich will es tun. Und dann sagte sie, lege einen Zettel da rein, dass ich weiß, wo die Stelle ist. Der machte das und so zog sie mit ihrer Bibel los. Diese Frau ging zur nächsten Schule, setzte sich draußen vor dem Schulgebäude hin und wartete, bis die Schüler Pause hatten. Und als sie rauskamen, rief sie, wer von euch kann Französisch? Na, kamen die alle, natürlich, wir können Französisch, wir lernen das hier in der Schule, das können wir. Und dann sagte sie, wer kann mir einmal vorlesen, was hier steht, diese rote Stelle, die dort steht. Und das war die Stelle Johannes 3, Vers 16, wo da steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ganze Evangelium in einem Vers, das würde nie ein Philosoph schreiben können. Daran, allein an diesem Vers erkenne ich, diese Information ist von Gott. Das kann kein Mensch so schreiben. Hier ist alles drin. Und dann haben die Kinder das vorgelesen, das konnten sie lesen, in Französisch. Und dann sagte sie, wer kann mir das erklären? Merken, was sie wollte, Semantik. Was ist die Semantik von diesem Vers? Und da sagten sie, ja, das verstehen wir nicht, wir wissen nicht, was das heißt. Dann hat sie erklärt, hat sie gesagt, hört her, Kinder, Gott hat uns alle lieb, alle, die wir hier sind, alle Kinder hier, er hat euch lieb. Und wir alle gehen verloren, von der Sünde her, weil wir alle Sünder sind. Aber Gott hat sich was überlegt, damit wir nicht verloren gehen können. Und darum hat er seinen Sohn in die Welt geschickt, nämlich Jesus. Und durch Jesus können wir gerettet werden. Gott gab seinen Sohn für uns. Und wer jetzt an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Habt ihr das verstanden? Ja, sagten sie, das war doch ganz einfach. Haben wir verstanden. Und das hat sie immer wieder gemacht. Es ist bekannt geworden, dass durch diesen schlichten Dienst dieser blinden Analphabeten 24 der Schüler und Schülerinnen, die das gehört haben, selbst zu Verkündigern des Evangeliums geworden sind. Wie viele Menschen mögen erreicht worden sein, das hat noch niemand nachgezählt, durch den Dienst dieser Verkündiger wieder. Eine Frau hatte eine gute Idee, eine Tat, hat das umgesetzt und ist damit, ich würde sagen, Tausenden zum Segen geworden, weil einer mal ans Tun kam und sich was überlegt hat. Wir alle sind in einer viel besseren Situation, weil wir uns alle was überlegen können, was für uns dran ist, was wir tun könnten. Und genau das sagte Herr Jesus, wer meine Rede tut, das ist ein kluger Mann, der wird im Letzten durchkommen und er wird auch einen großen Lohn haben, sagt der Jesus. Ich komme zum letzten Aspekt der Zeit. Das ist die Apophetik, das Ziel. Und das Ziel ist eigentlich das Wichtigste von allem. Darum wird ja ein Buch geschrieben. Man will ein Ziel damit erreichen. Nicht, man schreibt ja nicht wegen der Buchstaben, weil man so ein Buchstabenfan ist, sondern weil man Ideen hat, weil man ein Ziel damit verfolgt, weil man jemandem helfen möchte. Oder was immer der Grund sein mag. Und so ist die Zeit, die wir haben, in dieser Welt hier, die uns zur Verfügung gestellt ist, auf Ziel angelegt. Unser Leben ist auf Ziel orientiert. Der Apostel Paulus schreibt das im Philipperbrief, Kapitel 3, 13 bis 14. Da bringt er das so wunderbar zum Ausdruck. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist das Ziel. Wer dieses Ziel erreicht hat in seinem Leben, der ist zum Durchbruch gekommen. Das ist das Entscheidende, dass wir ganz und gar uns auf die Seite Jesu stellen. Ich frage darum heute Abend nicht, wer sich als Christ bezeichnet. Das tun alle. Im Letzten tun das irgendwo alle. Ich frage einfach, sind wir fest von diesem Ziel ergriffen? Können wir sagen, Jesus ist wirklich die ganze Mitte in meinem Leben? Das ist die Frage. Denn nur dann bin ich Christ und auch nur dann bin ich gerettet. Und nur dann komme ich im letzten Gericht durch, sonst nicht. Uns wird nichts helfen. Keine Taufe, keine Kirchenzugehörigkeit, auch kein gutes Verhältnis zum Pastor oder was ich alles schon gehört habe. Und wenn einer sagt, ich habe Theologie studiert, das hilft ihm überhaupt nichts. Er muss gläubig sein an den Herrn Jesus und muss in Bewegung sein. Der Jesus wird uns in Bewegung bringen. Das wird das Kennzeichen sein eines Christen. Das ist die Frage. Dann werden wir auch das Ziel haben. Dann werden wir auch ans Ziel ankommen. Im Neuen Testament finden wir eine Biografie eines Mannes. Diese Biografie finde ich wunderbar. Warum? Von diesem Mann ist so viel in der Bibel geschrieben, ich glaube, wie von keinem anderen Mann in der Bibel überhaupt. Wer ist das wohl? Von wem ist am meisten geschrieben? Außer Jesus natürlich, würde ich sagen. Wie? Ja, die Namen sind gut. Aber ich glaube doch, es ist Mose. Von ihm steht sehr viel geschrieben in der Bibel. Dieser Mose, der hatte einen ganz markanten Lebenslauf. Und im Neuen Testament ist dieses ganze Leben, das sehr kompliziert war, wo der Mann sehr viel erlebt hat, zusammengefasst eine Biografie in kurzer Form. Und darin sehen wir, was ist vor Gott das Entscheidende im Leben eines Menschen. Am Ende bringt Gott das auf den Punkt. Unser Leben auch. Gott wird am Ende unseres Lebens einmal das auf den Punkt bringen, was in unserem Leben gewesen ist. Und zwar so, wie das hier bei dem Mose geschehen ist. Und da steht nämlich Folgendes. Hebräer 11, Vers 24 und 26, da steht das. Und da heißt es, durch den Glauben wollte Mose, als er groß ward, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter des Pharao und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah hin auf die Belohnung. Das ist die Biografie eines Mannes. Wir können das ergänzen, was im Alten Testament steht. Er wurde in einem Körbchen gefunden, er wurde von der Tochter des Pharaos angenommen, das wird hier auch kurz erwähnt. Er hat alle Schulen besucht in Ägypten, alle Universitäten, alles stand dem Mann zur Verfügung. Der hätte Pharao von Ägypten werden können. Dieser Mann trifft scheinbar eine Fehlentscheidung. Er will nicht Pharao werden, er will nicht der Heerführer eines großen Landes werden. Er entsagt allem, er entscheidet sich für das mickrige Volk Gottes und geht mit Gott. Er lässt sich berufen von Gott und geht den Weg Gottes. Das hat ihn durch die Wüste geführt, durch viele Probleme, tausendfach hat er Probleme erlebt. Hätte er nie gehabt, dort an dem Hof des Pharao. Hätte er nur kommandieren müssen. Und die Diener wären gekommen, die hätten ihm alles gebracht, jeden Wein und alles, was er haben wollte, zu essen. Und er hätte Befehle gegeben und die hätten anderes alles ausgeführt. Hätte er haben können, das war sein Lebensweg, war vorprogrammiert. Er sagt, nein, ich gehe mit Gott. Und er erlebt Probleme durch die Wüste. Ein murrendes Volk, alles begegnet ihm. Wer mit Gott geht, dem wird kein Rosenteppich ausgelegt, kein roter Teppich ausgefahren, so wenn die Staatsgäste kommen. Nein, oft im Gegenteil. Wir gehen durch tausend Probleme. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, der Schlusssatz ist wichtig, der hier steht. Denn er sah auf die Belohnung. Das heißt, er sah auf das Ziel. Und er wusste, sein Leben hat ein Ziel. Als Pharao wäre er verloren gegangen. Und wenn man ihm drei Pyramiden gebaut hätte, wäre er am Ende doch verloren gewesen. Aber er entscheidet sich für den Weg mit Gott und er kommt ans Ziel. Und was macht's, wenn man mal ein paar Jahre durch die Wüste geht, Entbehrung hat oder dies und jenes? Er hat die richtige Entscheidung getroffen. So ist das aus der Sicht Gottes, wenn wir uns für das Ziel entscheiden. Damit wir am Ziel ankommen. Das ist das Entscheidende, was Gott uns sagt. Und Paulus sagt im Rückblick seines Lebens, das war ja nun auch einer, der viel erlebt hat, viel durchgemacht hat. Den haben sie verprügelt, der musste fliehen, der musste an der Stadtmauer runtergelassen werden, dass er mit dem Leben davon kam. Was hat der Mann alles erlebt? Entbehrungen. Er sagt, ich konnte, wenn ich irgendwo eingeladen wurde, habe ich viel gegessen, dann gab es eine Zeit, da gab es überhaupt nichts, dann habe ich gehungert. Ich konnte Mangel leiden, ich kann alles, alles wie es kommt, ich konnte alles nehmen. Aber am Ende sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Ich habe, so kann ich ergänzen, das Ziel erreicht. Darauf kommt es an, dass wir das Ziel erreichen. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir am Ziel ankommen. Und das Ziel ist die Ewigkeit. Wir würden viel zu kurz denken von unserem Leben, wenn wir nur die paar Jahre bedenken. Das Entscheidende ist der Punkt, wenn der riesige Gurt vom Fließband der Zeit abgenommen wird und wir übergehen in die Ewigkeit. Und wir alle gehen in diese Ewigkeit rein. Und wir werden, so stelle ich mir das vor, das mal auch wieder optisch etwas ausmalen, wir gehen durch den Tunnel des Todes hindurch. Und da wurde mir das einmal zum Gleichnis, als wir in Österreich waren. Da gibt es diesen riesigen Tunnel, den Plabutsch-Tunnel. Der ist 9.919 Meter lang. Wir sind mit dem Auto durchgefahren und ich denke, hört das Ding denn nun nicht endlich mal auf? 2 Kilometer gefahren, 3 Kilometer, 5 Kilometer, immer Tunnel, 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 Tunnel. Das ging überhaupt nicht zu Ende. Und auf einmal wurde es hell und dann gab es 2 Ausfahrten. Die eine ging nach Graz Süd und die andere nach Wien Klagenfurt. Das wurde mir zum Gleichnis. Der Tunnel unseres Lebens hat 2 Ausgänge. Der eine Ausgang geht in die Verlorenheit und der andere geht zum Ziel. Wo unser Tunnel hinläuft, entscheiden wir hier und heute auf dem Fließband. Auf dem Fließband entscheiden wir, wie wir hinten am Tunnel rausgehen. Das sagt uns so die Bibel, jetzt mal bildhaft dargestellt. Dieses Leben hat 2 Ausgänge, nicht einen. Wo wir landen werden, hängt ab von unserer Entscheidung, die wir im Hier und heute treffen. Davon hängt es ab. Ich will gerade noch mal so ein Beispiel erzählen, wo mir das so deutlich wurde. Ich habe das gestern auch schon erwähnt, dass wir im Mai, also gerade im vergangenen Monat, in Ostpreußen waren, meine alte Heimat. Und da waren wir eingeladen worden, dort in diesem Ort, so ein kleiner Ort, ein Dorf, Palmnicken. Vielleicht gibt es ein paar Ostpreußen hier, die kennen das noch. Palmnicken jedenfalls liegt an der Samlandküste, ganz oben im Norden Ostpreußens, wo man Bernstein findet. Da findet man die meisten Bernsteine auf der ganzen Welt überhaupt. Wenn wir nicht wissen, was Palmnicken ist, dann können wir uns merken, das ist der Ort, wo es am meisten Bernstein gibt. Da wird das im Tagebau gefördert. Tonnenweise holt man Bernstein aus dem Sand und aus dem ganzen Material dort heraus. Das ist Palmnicken. Und da hatte man uns eingeladen, wir waren als Gruppe dort gewesen, ich hatte einen Übersetzer mit, und hat man gesagt, kommt doch einmal auch nach Palmnicken, es gibt dort einen Hauskreis, Leute, die an Jesus glauben, und könnt ihr dort mal auch bei uns etwas sagen, eine Botschaft bringen. Wir haben nicht gesagt was, sondern kommt einfach mal hin. Nun kamen wir hingefahren mit dem Bus, angekommen, wunderbarer heißer Tag, so wie heute hier, Sonne schien, dann waren wir draußen, haben wir gedacht, ja, wo soll es nun hingehen? Das war so Mittagszeit etwa. Und dann war da auch nichts los. Und dann kamen irgendwann mal so ein paar verkrümelte Leute an, da einer, aber keiner war da, der uns irgendwo sagte, was jetzt sein sollte. Ich dachte, na ja, vielleicht setzen wir uns irgendwo ins Gras und wenn da ein paar Leute sind, dann werden wir denen auch was erzählen. Das werden ja jetzt so ein paar Hauskreisleute sein. Aber dann wurden das mehr und mehr und dann, wir standen so vor einem Kino. Als wir dann reinguckten, da war ein altes Kino. Und die gingen in das Kino rein und dann kam auch derjenige, der da zu dem Hauskreis gehörte, und auch plötzlich tauchte der auf und nun waren wir im Kino. Nun sagten die, dann wollen wir jetzt hier so einen Gottesdienst machen. Na gut, haben wir Gottesdienst gemacht, denke jetzt wollen wir hier mal predigen. Und ich dachte, was nehme ich jetzt mal für einen Text, wo sie vielleicht noch nicht so viel darüber gehört haben, dachte ich, sprechen wir über 1. Mose 1. Haben wir darüber gesprochen, ein Stück weit. Und dann merkte ich, da waren so ungefähr 70 Leute gekommen, 50 vielleicht. 50 bis 70, so in der Größenordnung, ich habe das nicht gezählt. Und dann dachte ich, das sind doch nicht alle vom Hauskreis. Das sind doch Leute aus dem Dorf, die sind dazugekommen. Und dann sagte ich zu meinem Übersetzer, ich sage, hier müssen wir jetzt die Botschaft, das Evangelium sagen. Wir müssen die Leute rufen, dass sie wirklich nach Heimat finden, damit sie zum Ziel kommen. Und dann haben wir den Schwenk gemacht von 1. Mose 1, einen Quergang durch die ganze Bibel durch, das ganze Evangelium gebracht, bis zum Kreuz hin, wo Erlösung ist. Wo wir gesagt haben, Leute, ihr könnt errettet werden. Diese Botschaft ist ganz speziell für euch. Euch hier heute. Und dann habe ich gesagt, wer lässt sich einladen zum Ziel hin, zum Himmel hin? Das ist die Botschaft von heute. Die Einladung zum Himmel. Und dann sah bitte Handzeichen hoch. Dann gingen die Hände hoch. Und da habe ich gesagt, jetzt hinterher bleibt hier. Wenn die anderen rausgehen, dann werden wir uns hier noch versammeln. Und dann waren 20 Leute von denen geblieben. Die wollten alle zum Ziel. Eine große Freude. Und ich habe jeden Einzelnen gefragt, wirklich zum Ziel? Ja. Zum Ziel? Ja. Zum Ziel? Ja. Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Habe ich den Weg erklärt, was dran ist, was nötig ist. Und wir haben gebetet. Und ich sage jetzt, das ist ein Geschenk Gottes, wenn wir das so annehmen. Dann wollen wir danken. Jeder sollte 1 oder 2 Sätze des Dankes sagen, dass er angenommen ist, um das Ziel zu erreichen. Dass er das Ziel erreichen wird durch Jesus. Und die konnten auch alle beten. Ich gestaunt, die haben das höchstwahrscheinlich noch nie gehört. Und die sagten da einfach, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich angenommen hast, dass ich heute dabei war oder wie auch immer. Und der Übersetzer ging immer mit, hat immer gehört, was sie gesagt haben. und wir waren froh. Und in einigen Augen haben wir Tränen gesehen, weil sie gemerkt haben, dieser Tag war die Wende des Lebens. Da haben sie bestimmt nicht mitgerechnet, als sie dahin kamen. Die haben da gehört, geht da mal hin, da wird was sein heute, da so eine Mittagszeit, nicht wahr? Vielleicht haben die gerade die Katzen gefüttert oder sonst irgendwas und haben dann gesagt, so jetzt gehen wir da mal hin. Vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls waren die da und haben diese Botschaft angenommen. Und das macht Freude, wenn man das erlebt. Auch gestern haben wir diese Freude so erlebt. Und darum werde ich auch heute, am Ende, werde ich aufrufen und einfach sagen, Leute, kommt mit, damit wir das Ziel erreichen. Damit wir einmal nachher dabei sind, dass unser Leben die entscheidende Wende kriegt, dass wir durchbrechen und wirklich erkennen, dass wir hier wirklich nur eine bestimmte Zeit haben, die wir durchlaufen. Und dann kommt das, was Ewigkeit ist. Die Ewigkeit ist keine verlängerte Zeitachse. Die Ewigkeit ist auch kein Fließband, wo wir wieder erneut draufkommen auf so ein Band, wieder mit einem dicken Gurt und dann fahren wir wieder. Unendlich viele Jahre vielleicht. Nein, wird nicht so sein. Ich habe mal in einem Buch gelesen, hat einer versucht, Ewigkeit zu beschreiben. Und er hat gesagt, Ewigkeit, das müssen wir uns so vorstellen. Da ist ein Vogel, der fliegt zum Himalaya und der ganze Himalaya ist aus Diamant. Und der Vogel kommt alle 1000 Jahre und wetzt an diesem Diamant dort seinen Schnabel. Und wenn er den ganzen Himalaya-Berg abgewetzt hat, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Nicht ein tolles Bild. Aber was ist daran? Das ist falsch. Das ist ja nur ein verlängertes Fließband. Ein ganz, ganz langes Fließband ist das. In der Ewigkeit sind wir nicht mehr auf dem Fließband. Wir können uns frei bewegen, genau wie Gott auch. Gott sitzt ja auch nicht auf dem Fließband. Gott ist ja nicht angeschnallt und darum kann er auch sagen, vor dir sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre, auch das Umgekehrte. Das spielt bei Gott keine Rolle, wie lang eine Fließbandstrecke ist. Gott ist völlig unabhängig davon. Das wird auch dann sein, wenn wir am Ziel sind. Dann spielt das keine Rolle mehr, ob das 1000 Jahre sind oder eine Sekunde oder etwas. Wir können alles ganz intensiv durchleben. In der Ewigkeit werden wir keine Dias mehr machen. Da werden wir keine Videofilme drehen. Alles ist gegenwärtig, alles ist bleibend, nichts wird vergehen. Und das, was geschieht, ist auch wert, dass es bleibend ist, dass es erhalten ist. Die Bibel sagt, die Ewigkeit ist ein großes Fest. Das Fest der Ewigkeit. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, da heißt es in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Beim Fest der Ewigkeit bei Gott, da wird die Fröhlichkeit nie mehr aufhören. Das fängt an und hört nie mehr auf. Und dieses Fest findet nicht auf dem Fließband statt. Wir können uns frei bewegen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich stelle mir das vor, so ein Kontinuum, so ein mehrdimensionales, eine mehrdimensionale Struktur. Ich versuche das mal mathematisch zu deuten. Sicherlich ist es noch wiederum anders. Aber jedenfalls von der Qualität etwas ganz anderes als das, was wir hier auf unserer Zeitachse durchleben. Es lohnt sich unbedingt, dass wir hier uns auf den Weg machen, auf dieses Ziel hin. Und an anderer Stelle wird das verglichen, in diese Ewigkeit, mit einem Hochzeitsfest. Damit wir das begreifen einfach. Die Hochzeit ist ja das Schönste eigentlich, was man im Leben an Festen erlebt. Besonders noch die eigene Hochzeit. Denken wir zurück, alle diejenigen, die verheiratet sind, war doch ein schönes Fest, was wir erlebt haben. Und in diesem Bild macht uns Gott klar, wie die Ewigkeit ist. Das ist ein Hochzeitsfest. Da ist ein Bräutigam, da ist eine Braut. Und der Bräutigam, das ist Jesus. Hier wird die Vermählung, die ewige Vermählung stattfinden mit diesem Jesus, für den wir uns auf der Zeitachse entschieden haben, wo wir gesagt haben, mit ihm wollen wir leben in alle Ewigkeit. Mit ihm wollen wir immer zusammen sein. Und er ist der gute Hirte, der sich uns anbietet, zu dem man kommen kann, der uns einlädt, dass wir einmal ganz und gar bei ihm sind. Wichtig ist, dass wir die Straße der Verlorenheit verlassen. Auch in der Bergpredigt steht, dass wir alle auf dem breiten Weg sind. Ich lese den Text Matthäus 7, Vers 13 bis 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Viele sind unterwegs darauf. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. und wenige sind ihrer, die ihn finden. Letztlich wenige. Aber gerufen sind alle. Auch heute Abend, an diesem Abend, sind alle gerufen. Alle. Auch diejenigen, die sich Christen nennen und die anhand der Grammatik erkennen, dass sie vielleicht doch keine Christen sind. Wo eine Korrektur unbedingt nötig ist, wo eine Bekehrung zu Jesus stattfinden muss. Denn das ist der entscheidende Punkt des Lebens, dass wir in unserem Leben einen Punkt finden, wo wir sagen können an einem Tag, ich bin umgekehrt und bin ganz und gar zu Jesus gekommen. Das ist der Tag meiner Bekehrung. Das ist der Tag meiner Hinwendung. Und da habe ich den Herrn Jesus lieb gewonnen und da habe ich sein Wort lieb gewonnen. Und da ist wirklich etwas Entscheidendes in meinem Leben gewesen. Das ist der Punkt. Und wenn wir noch nicht dort sind, dann sollten wir an diesem Tag das festmachen. Und ich lade auch solche ein, die vielleicht schon jahrelang auch hier und da mal einen Gottesdienst besuchen und sagen, das finde ich alles gut und richtig. Ich sage nichts dagegen. Und doch muss der Tag kommen, wo wir uns bekehren, wo wir uns zu diesem Jesus hinwenden und sagen, ja, jetzt komme ich. Ich habe es jetzt begriffen. Dass wir es festmachen und dann ein Ziel haben, aber deutlich und eine Gewissheit, dass wir sagen, ich werde wirklich ans Ziel kommen. Darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass wir nicht nur eine Absicht haben. Viele Menschen geben eine Absichtserklärung. Absichtserklärungen sind immer diffus und wertlos. Sie sind ohne Zeitbezug. Man sagt einmal, irgendwann, wir kennen alle diese Wörter. Die hängen völlig in der Luft, ohne Zeitbezug. Das sind Absichten. Ziele aber sind zeitbezogen. Ein Ziel setze ich im Hier und Heute, dass ich sage, ich setze dieses Ziel an diesem Abend, hier und jetzt. Das ist mit Zeit verbunden. Und darauf kommt es an. Wenn ich sage, ich möchte einmal den Mount Everest besteigen, irgendwann mal, können Sie davon ausgehen, werde ich bestimmt nicht machen. Das finde ich nur gut. Das halte ich für schön, da mal oben zu sein, weite Perspektive oder sonst was. Aber wenn ich sage, im nächsten Monat geht meine Reise los, da kann man sicher sein, ich habe die Pässe, ich habe eine Ausrüstung, ich habe entsprechende Literatur, ich habe Sorge dafür getragen, Punkt für Punkt, dass das sein wird. Und so ist es auch mit einer Entscheidung, mit einer Bekehrung zu Jesus Christus. Das braucht einen Bezug in der Zeit. Der verlorene Sohn hat es richtig gemacht. Er sagt, ich will mich aufmachen und, jetzt ergänze ich mal, jetzt sofort, denn da sehen wir, das folgt aus dem Text. Und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Der ist augenblicklich aufgebrochen und der ist auch am selben Tag angekommen. Und er ist auch angenommen worden, am selben Tag. Da haben wir alles zusammen. Das ist möglich. Am selben Tag finden wir das Heil. Als Paulus in Athen auf dem Areopag gepredigt hat, zu den Philosophen, da sehen wir etwas von diesen beiden Möglichkeiten, von Absichten und Zielen. Da sie das hörten von der Auferstehung der Toten, da hatten etliche ihren Spott. Etliche aber sprachen, wir wollen dich ein andermal davon hören. Die sind nie dazu gekommen. Der Paulus ist weitergereist. Die haben die beste Botschaft gehört, die es überhaupt gibt. Und sie haben gesagt, ein andermal. Dieses eine Wort, ein andermal, hat dazu geführt, dass sie das Ziel nicht erreicht haben. Und es waren einige, die haben das festgemacht. Und die haben gesagt, jetzt. Und in diesem Jetzt lag bei ihnen das Heil. Darauf kommt es an. Und das gilt auch für uns. Der Ruf Gottes ist kein Zufallsruf, sondern der Ruf Gottes ist ein gezielter, ein direkter, ein persönlicher, der mich ganz persönlich meint und auch eine Antwort herausfordert. Das ist das Entscheidende am Evangelium. Das ist nicht irgendeine laxe Sache, sondern eine ganz differenzierte, spezielle, individuelle Botschaft für mich ganz persönlich. Und darum verlangt es eine Antwort. Und diese Möglichkeit möchte ich uns heute Abend geben, dass wir an diesem letzten Abend, dieser beiden Abende, die wir gehabt haben, unsere Entscheidung festmachen und sagen, Herr Jesus, ich habe es verstanden, ich komme. Ich komme jetzt und hier und mache das deutlich, ich signalisiere das durch mein Handzeichen, gleich wenn wir beten. Man kann das auf mancherlei Weise machen. Aber das ist eine Möglichkeit, um herauszustellen, ich komme heute. Ich möchte ein Ziel haben. Ich möchte die Grammatik von heute an meines Lebens neu schreiben, sodass die Biografie meines Lebens so aussehen kann, wie wir es vorhin in der Kurzfassung bei Mose gesehen haben. Das kann auch unsere Biografie sein, unabhängig, was wir vorher gedacht und gelebt haben. Wir sind gerufen, wir können uns einladen lassen, genauso wie diese Leute, die wir in Palmnicken so gesehen haben, worüber wir uns riesig gefreut haben. Das gilt auch für uns heute Abend. Wir machen das ganz praktisch, wir stehen auf zum Gebet und während des Gebetes werde ich uns einfach rufen, dass wir kommen. Wenn es uns möglich ist, wollen wir aufstehen und beten. Lieber Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du uns erklärt hast in deinem Wort, was Zeit ist. Jetzt wissen wir wirklich, was Zeit ist. Wir wären selbst niemals darauf gekommen. Und dass du so viel in unsere Zeit hineingelegt hast, dass wir unser ganzes Leben dir abgeben können, uns zu dir wenden können und eine Ewigkeit gewinnen, im Hier und heute an diesem Abend. Herr, so groß bist du, so lieb hast du uns, dass du uns so direkt meinst. Herr Jesus, schenke uns eine neue Grammatik für unser Leben, deiner neuen Zielorientierung mit dem Weg zu dir hin. Und Herr, sieh jetzt auf jeden Einzelnen, der in seinem Herzen beschlossen hat, jetzt zu dir zu kommen, der sich bekennt vor den Menschen hier, dass er zu dir gehören will, dein Eigentum sein will. Danke, dass du uns diese Möglichkeit gibst. So wollen wir jetzt dieses Signal dem Herrn geben. Nicht mir. Dem Herrn wollen wir sagen, wir kommen. Ich lasse mich rufen. Einfach jetzt so die Hand heben, wo wir stehen. Dass wir diese Botschaft jetzt annehmen. Der Herr segne uns jetzt in dieser Entscheidung. Ja, Dankeschön. Der Herr segne Sie. Der Herr segne Sie, der Herr segne Sie. Wunderbar, dass wir uns rufen lassen. Das ist der Ruf an uns persönlich, der Ruf Gottes. Er schließt sich an, ganz persönlich meint der Herr uns. Er will uns auf einen ganz neuen Weg bringen. Ja, Jesus, danke, dass du uns so persönlich meinst, so individuell rufst, dass wir so zu dir kommen dürfen. Ich möchte dir danken, dass in deinem Namen Rettung ist, Rettung für ein ganzes Leben. Danke, dass du uns wirklich zum Ziel führst, zum Ziel, das ewig ist, das bleibend ist, wo wir am großen Fest der Ewigkeit dabei sind. Lob und Dank sei dir, du unser Jesus Christus. Amen.